Heute geht's um Exodus, Auszug. Es geht um die Flucht aus einem Land der Unterdrückung, aus der Sklaverei. Und ich habe mir überlegt, okay, wer von uns kennt das? Wahrscheinlich keiner. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange mal am Anfang mit einem Thema an, was für euch näher ist. Und zwar Auszug kann man ja auch ein bisschen anders verstehen, nämlich nicht nur Auszug aus dem Land, sondern Auszug von zu Hause. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht geht es euch manchmal auch zu Hause so, ihr habt vielleicht Stress mit euren Eltern, ihr sollt euch irgendwelche Regeln befolgen, Zimmer aufräumen, Müll raustragen. Überlegt mal wirklich, ihr seid in einer Situation, wo ihr raus wollt, vielleicht ist es bei euch auch die Schule, ja. Ich kenne es auch, es gab so Stunden, da hat man sich auch ein bisschen gefühlt wie, bitte Moses, führ mich hier raus. Denkt euch in so eine Situation rein. Wenn ihr älter seid, wird das Thema Auszug vielleicht tatsächlich irgendwie eine Rolle spielen, wo ihr sagt, boah, mich nervt das hier, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen, ich möchte gerne daraus in die Freiheit. Und klar ist das jetzt nicht so krass wie der Auszug aus Ägypten, also der krasse Auszug aus einer Sklaverei. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, du steckst jetzt in einer Situation drin, wo du wirklich raus willst, das kann sein in der Schule, das kann sein bei dir zu Hause, das kann sein in einer Beziehung, keine Ahnung was, wo du denkst, boah, hier gehöre ich echt nicht hin, aber ich komme selber nicht raus. Dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, wie es den Israeliten in Ägypten ging. Das ist die Situation, wo die sich drin befunden haben. Die wollten raus. Die waren in Sklaverei, brutaler Unterdrückung und wollten einfach nur weg. Und jetzt denkt euch wirklich eure eigene Situation, wie ihr sagt, hier will ich raus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wirklich bei euch zu Hause ist, wo super viel Stress ist, wo ihr euch andauernd rumzankt, vielleicht mit euren Geschwistern, vielleicht mit euren Eltern. Vielleicht denkst du aber auch manchmal, ich will aus mir selber raus, ich bin voll der Loser und ich wäre gern anders, ich möchte gern raus, aber aus dir selber kommst du nun mal nicht raus. Denkt euch diese Situation und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser heute verstehen, worum es geht, wenn die Israeliten aus Ägypten, aus ihrer Unterdrückung, aus dieser total blöden Situation raus wollen. Jetzt darfst du mal das nächste Bild machen. Ja, ich kenne das Gefühl des Auszugs. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, also das könnte jetzt ich sein, stellt euch das vor, ja. Meine Mama hat mir davon erzählt, ich hatte mal voll den Streit mit ihr, ich war vielleicht 6 oder so, und habe meinen Geldbeutel geschnappt und bin raus, ja. Und ich bin bis ins Neubaugebiet gelaufen, ja, also bestimmt 500 Meter. Sag, ey, hier ist mein Neustart, ja, hier ist moving out, Mama, so geht's nicht, ja. Das heißt, auch ich kannte dieses Gefühl und ihr lacht, klar ist es eher lustig, wenn ein kleines Kind das macht, aber desto älter man wird, desto eher kommen solche Situationen. Dann kommt irgendwann dieses ich bin nicht mehr das Kind und ich will nicht mehr die ganze Zeit machen, was du sagst, sondern ich möchte vielleicht die Dinge anders machen. Ich möchte die Dinge vielleicht zu meiner Zeit machen. Ich möchte die Dinge vielleicht gar nicht machen. Wozu braucht man also in dem Lied, singt er zwischendurch mal I don't cut nails, I demand them. Das heißt ungefähr so viel wie ich schneide keine Nägel, ich ignoriere sie. Klar kannst du das manchmal so denken, dass manche Dinge, wo deine Eltern sagen, das musst du aber machen, und du sagst, will ich aber nicht. Es gehört nicht bei mir dazu. Vielleicht gibt es solche Situationen. Und in solche Situationen sagt jetzt dieser Text hier, Gott will dich befreien. Das ist die Aussage von Exodus. Vielleicht steckst du gerade jetzt in sowas. Vielleicht bist du, ihr seid so auf der Zielgeraden fürs, weiß ich nicht, erste Halbjahr, vielleicht im Studium, vielleicht sonst wo. Die Prüfungen, die Klausuren kommen und manchmal sitzt du, also ich kenne das selber noch, es gab so manche Prüfungen, ich erinnere mich da durchaus auch an Mathe und Physik, wo du in dieser Klausur sitzt und denkst, ich will hier raus, aber mit einem abgegebenen Zettel, wo was draufsteht, gell? Ich will hier raus, ich habe keine Ahnung, ich komme hier nicht weiter und ich brauche echt Hilfe, ich komme hier selber nicht raus, zumindest nicht mit einer Note, die mich weiterbringt. Und genau in dieser Situation sagt Gott, ich will dich befreien. Manchmal ist man aber auch vielleicht sein eigener Gefangener. Das ist auch was ich in der Schule festgestellt habe. Ich ziehe gerne ein Rolli bisschen auf. Heute hast du es echt bewiesen, dass du der Klassenkasper bist. Sorry, kommst hier nicht mehr raus. Ja. Ich war das in der Schule auch, könnt ihr euch nicht vorstellen, ist aber so, müsst ihr mir einfach glauben. Und ich habe super viele Sachen mitgemacht, die waren, die würde ich euch jetzt nicht erzählen und die sollt ihr auch nicht nachmachen. Da sind auch ein paar dabei, die fänden selbst der Rölli nicht mehr lustig. Der Punkt war aber, wenn du einmal drin bist in der Clique, das ist so Blood in, Blood out. Das ist so ein Gang-Code, ja. Also du kommst einmal rein und du kommst raus, wenn du tot bist, ja. Und so habe ich mich da auch manchmal gefühlt. Wenn du dann drin bist, dann musst du die Sachen machen, die die anderen cool finden. Sonst bist du Außenseiter. Sonst bist du der, über die der anderen lachen. Und dann machst du Dinge mit, wo du denkst, boah, das finde ich selber total kacke. Ich möchte jetzt eigentlich hier raus, aber der Preis ist so, so hoch, hier rauszukommen. Ich müsste so viel aufgeben. Ich werde dermaßen außen vor. Ich mach's weiter mit. Ich steck drin, ich bin mein eigener Gefangener. Der Gefangene meiner eigenen Ansprüche vielleicht auch. Und die Lösung, wenn es dann richtig schlimm ist, ist bei uns Menschen ja auch Flucht. Auszug, weglaufen. Vielleicht, wenn du in einem Streit bist, ist dir das vielleicht auch schon mal so gegangen, du rennst einfach aus dem Zimmer raus und denkst, damit sind alle Probleme gelöst. Flucht, du willst hier weg. Das Problem ist, oft ist es nicht so einfach. Wir können nicht einfach so weg. Wir können nicht einfach so raus. Der Auszug in unseren Situationen ist total schwierig und wir müssen mit den Konsequenzen leben. Und dann stehst du vielleicht zu Hause in deiner Situation und keiner ist da, der dir hilft, der dir raushilft. Ich weiß nicht, wie dein Hintergrund ist. Vielleicht mal haben deine Eltern super viel Krach. Vielleicht läuft da gerade eine Scheidung. Und du bist derjenige, der denkt, scheiße, ich will hier raus. Das ist total grausam. Ich will hier raus. Und da kann ich dir sagen, in der größten Krise deines Lebens, sagt Gott, ich will dich befreien. Gott will dich befreien. Und darum geht's heute. Jetzt sagt ihr, ja, okay, das ist jetzt echt ein krasser Vergleich, Israels Sklaverei, meine Situation, so schlimm geht's mir nicht. Ja, ist schon richtig. Aber wenn ihr an diese Situation denkt, dann versteht ihr es vielleicht ein bisschen besser, wie wenn ihr es einfach nur so lest. Und da wollen wir ja hin, wir wollen es besser verstehen, wir wollen wissen, was sagt Gott mir dazu. Wir sind heute am Ende unserer Reihe angekommen, wo wir uns ein bisschen das Alte Testament oder ich sag mal so ein paar Schlaglichter angucken. Und wir haben ja schon vorher ein paar Teile gehört und ihr müsst euch das mit dem Alten Testament so vorstellen wie der Hobbit zu Herr der Ringe. Das ist die Vorgeschichte. Wenn du verstehen willst, warum die den ganzen Kasper-Kram mit dem Ring machen, musst du die Vorgeschichte kennen. Du musst wissen, warum das so und so gewesen ist. Warum auch der eine Hobbit den plötzlich hat oder nicht, das weißt du nicht, wenn du die Vorgeschichte nicht kennst. Und deswegen wollen wir euch auch ein bisschen reinnehmen. Lest nicht nur das Neue Testament, wenn ihr Bibel lest, sondern lest auch mal das Alte. Das ist vielleicht schwieriger, aber das ist die Vorgeschichte und die braucht ihr. Und wir haben jetzt die letzten zweimal, also mit bisschen Abstand und Jugendgottesdienst dazwischen, haben wir uns auch unterschiedliche Themen angeguckt. Wer von euch weiß vielleicht nochmal die zwei Themen, die vorkamen aus dem Alten Testament? Ein Thema war? Nein, das ist schon sehr lange her, aber hatten wir auch schon mal. Okay, also ganz am Anfang der Bibel, ja, weißt du? Ja. Schöpfung, sehr gut. Wir hatten Schöpfung beim Dennis. Und dann hatten wir noch ein anderes Thema. Das hatte was mit Wasser zu tun. Sehr gut. Sintflut. Um was ginge es bei Schöpfung? Was hat der Dennis gesagt? Weiß das vielleicht noch jemand? Nein. Ich helfe euch mal auf die Sprünge. Da ging es darum, dass der kreative Gott Menschen geschaffen hat, die kreativ handeln, kreativ schaffen, kreativ machen wollen. Und dass er auf Beziehung ausgelegt ist und damit auch Beziehungswesen schafft. Wenn wir es zusammenfassen, wäre es so ein bisschen, Gott schafft sich selbst in klein. Gott macht ein Ebenbild von sich, indem er ein kreatives Wesen schafft, das auf Beziehung ausgelegt ist. Und es war ursprünglich perfekt gedacht. Also so richtig das Beste, was ihr euch vorstellen könnt in Perfektion. Das war, was Gott sich gedacht hat. Das haben wir gelernt. Das war die absolute Vorgeschichte von all dem. Und dann bei Sintflut, da haben wir schon gemerkt, irgendwas ist da vorgefallen, weil bei der Sintflut ging es darum, dass Gott gesagt hat, ich mache alle wieder platt. Das sind voll die Idioten, die machen alles kaputt, was ich mir so total gut ausgedacht habe. Ich wollte, dass es euch gut geht, dass ihr gut miteinander umgeht, dass ihr in Beziehung leben könnt, dass ihr Kreativität ausleben könnt. Und die Menschen haben es dermaßen vergeigt, dass Gott sagt, ich mache jetzt euch alle fertig. Ich bringe die Riesenflut und er macht mit Noah einen Neuanfang. Und das ist quasi die Vorgeschichte zu dem, wo wir jetzt gelandet sind. Der Dennis hat das bei der Sintflut genannt, wo bist du versichert und nimmst du Gott ernst? Weil das ist kein Spaß. Das waren die zwei Teile vom Alten Testament, die sich auf die ganze Menschheit beziehen, ja? Und jetzt landen wir in einem Teil, wo Gott sich, also er hat sich super was ausgedacht, es hat nicht funktioniert, die Menschen haben es versiebt, dann hat er einen Neustart gemacht und auch mit Noah ist nicht alles wieder perfekt geworden. Und jetzt sind wir in dem Teil, wo Gott sagt, ich zeige euch an einem Modell, wer von euch kennt eine Modelleisenbahn? Hand hoch? Ja, genau. Eine Modelleisenbahn ist ja nicht eine echte Eisenbahn, sondern es ist was in klein gezeigt. Ich zeige an was Kleinem, was in groß in echt passiert. Und so macht es Gott mit Israel. So könnt ihr euch das Alte Testament mit Israel vorstellen. Gott sagt, ich erkläre euch jetzt an meinem Modell Israel, wie ich mir die Rettung für die ganze Menschheit vorstelle. Und da sind wir jetzt gelandet. Und da sagt Gott klipp und klar, ich will euch befreien. Gott will dich befreien. Das ist die Aussage, die er mit Israel uns beibringen will. Und vielleicht denkst du jetzt, es hat mit mir nichts zu tun, ist super weit weg, aber ich werde euch heute zeigen, es hat mit deinem Leben ganz extrem viel zu tun. Es kann sein, es ist dir nicht bewusst und ich hoffe, es ist dir danach bewusst. Aber egal, ob du es glaubst oder nicht, es hat was mit dir zu tun und zwar super viel. Und damit wir jetzt in diese Geschichte reinkommen, was es mit Exodus, diesem Auszug, auf sich hat, gucken wir uns noch zusammen ein Video an.
Das Buch Exodus. Als das zweite Buch der Bibel erzählt es die Fortsetzung vom vorherigen Buch Genesis. Genesis endete damit, dass Abrahams Enkel Jakob seine große Familie von 70 Personen nach Ägypten gebracht hatte. Jakobs elfter Sohn Josef war als stellvertretender Herrscher über Ägypten eingesetzt worden und hatte seine ganze Familie während einer Hungersnot gerettet. Daraufhin bot der Pharao, der König von Ägypten, der Familie an, an diesem sicheren Ort wohnen zu bleiben. Und so starb Jakob schließlich in Ägypten und später Josef und alle seine Brüder ebenfalls. Etwa 400 Jahre später beginnt die Geschichte von Exodus. Der Name bezieht sich auf die Ereignisse, von denen wir in der ersten Hälfte des Buches lesen, Israels Auszug aus Ägypten. Die zweite Hälfte erzählt dann von dem, was am Berg Sinai geschieht. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die erste Hälfte. Jahrhunderte waren vergangen und die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und bevölkerten das Land. Diese Zeile erinnert ganz bewusst an den Segen, den Gott allen Menschen im Garten Eden gegeben hatte. Und es erinnert uns an die große Geschichte der Bibel bis hierher. Die Menschen hatten Gottes Segen durch Sünde und Rebellion verspielt. Und so erwählte Gott Abrahams Familie, um durch sie den Segen für die ganze Welt wiederherzustellen. Aber der neue Pharao sieht Israel nicht als Segen. Er denkt sogar, dass diese wachsende Gruppe von israelischen Immigranten seine Macht gefährdet. Und genau wie in Genesis rebelliert die Menschheit gegen Gottes Segen. Hier ist es der Pharao, der versucht, die Quelle von Gottes Segen zu zerstören, die Israeliten. Er versklavt sie brutal durch Zwangsarbeit und befiehlt, dass alle israelischen Jungs im Nil ertränkt werden sollen. Dieser Pharao ist der schlimmste Charakter in der Bibel bis hierher. Sein Königreich verkörpert die menschliche Rebellion gegen Gott. Der Pharao hat die Definition von Gut und Böse so sehr seinen Bedürfnissen angepasst, dass er sogar die Tötung von unschuldigen Kindern als gut empfindet. Damit ist Ägypten schlimmer geworden, als es Babel im Buch Genesis war. Und so schreit Israel nach Hilfe und Rettung vor dem neuen Babylon. Und Gott antwortet. Zuerst schlägt Gott den Pharao mit seinen eigenen Waffen, als eine israelische Mutter ihren Sohn in den Nil wirft, allerdings in einem Korb. Der Junge treibt so in Sicherheit, direkt zur Familie des Pharaos. Er wird Mose genannt und er wird letztlich der Mann sein, den Gott gebraucht, um die Bosheit des Pharaos zu besiegen. In der berühmten Geschichte vom brennenden Busch begegnet Gott Mose und beauftragt ihn, zum Pharao zu gehen und die Befreiung der Israeliten einzufordern. Gott sagt Mose voraus, dass der Pharao sich widersetzen wird und Gott deshalb sein Gericht über Ägypten bringen wird, in Form von Plagen. Außerdem sagt Gott, dass er das Herz des Pharaos verhärten wird. Damit befinden wir uns im nächsten Hauptteil der Geschichte, die Konfrontation zwischen Gott und dem Pharao. Was bedeutet das jetzt, wenn Gott sagt, dass er das Herz des Pharaos verhärtet? Es ist super wichtig, dass wir diesen Abschnitt sehr genau lesen und die Reihenfolge beachten. In der ersten Begegnung von Mose und dem Pharao lesen wir einfach, dass das Herz vom Pharao hart wurde. Es gibt keinen Hinweis, dass Gott irgendetwas getan hat. Als Antwort sendet Gott die ersten 5 Plagen und jede davon attackiert den Pharao und einen seiner ägyptischen Götzen. Und jedes Mal bietet Mose dem Pharao die Möglichkeit an, sich zu demütigen und die Israeliten gehen zu lassen. Aber nach jeder Plage lesen wir, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtet oder dass sein Herz härter wurde. Er tut das zuerst ganz bewusst und erst später bei den letzten 5 Plagen lesen wir, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Der Punkt scheint folgender zu sein. Obwohl Gott weiß, dass der Pharao seinen Willen ablehnen wird, bietet Gott ihm immer wieder die Chance, das Richtige zu tun. Am Ende ist der Pharao aber so böse, dass es kein Zurück mehr gibt. Sogar seine eigenen Berater meinen, dass er den Verstand verloren hat. Und an diesem Punkt übernimmt Gott und nutzt die bösen Pläne des Pharao, um seine eigenen Ziele der Erlösung zu erreichen. Gott lockt den Pharao in seinen Untergang und rettet dabei sein Volk.
Krasse Geschichte bis hierhin, oder? Also gerade der letzte Teil so, Gott schickt Mose, um sein Volk aus Ägypten rauszuführen. Und der Pharao lehnt immer wieder ab. Und diese Plagen, die hatten es in sich. Also das waren jetzt nicht so Dinger, wo man sagen kann, habe ich jetzt Gottes Stimme gehört oder nicht, sondern das war straight in your face. Das hat jeder mitgekriegt. Also wenn Hagelkörner vom Himmel fallen, die dein Vieh zerlegen und alles, was draußen ist, stirbt, jemand, der es nicht mitkriegt, der ist ziemlich verhärtet oder dumm, um es mal so auszudrücken, ja? Gott schickt diese 9 Plagen vorher und nichts davon macht beim Pharao Klick. Das heißt, er hat 9 Chancen, jeder im Land hat 9 Chancen, um zu verstehen, dass der einzige Gott, der tatsächlich Gott ist, der Gott von den Israeliten ist und nicht der Pharao oder irgendeiner einer seiner Götzen. Und trotzdem lässt sich der Pharao nicht erweichen, sondern bleibt hart und sagt nö. Und dann kommt der finale Schlag Gottes. Allerdings ist auch das kein Schlag aus dem Nichts, wo der Pharao nicht die Chance gehabt hätte oder die Ägypter sich zu retten. Sondern auch der wird angekündigt. Mose geht immer wieder hin und sagt, wenn du nicht jetzt ja sagst, dann passiert das und das und das. Und er sagt den Leuten immer wieder, hört auf das, was ich sage. Es gibt diejenigen, die ja sagen und es gibt diejenigen, die nein sagen. Und bei der Ankündigung der 10. und letzten Plage gibt es ein Rettungszeichen, denn Gott will dich befreien. Er gibt immer wieder ein Rettungszeichen. Und dieses Rettungszeichen, das habt ihr gelesen und wollen wir auch jetzt nochmal lesen. Das heißt, jetzt holt ihr eure Bibeln raus oder euer Handy, wo die Bibel-App drauf ist. Und wenn ihr das nicht habt, dann dürft ihr euch jetzt mal die Hand nach oben heben, euch outen und wir werden bestimmt irgendwo Bibeln auftreiben können. Also wer hat keine Bibel und keine Bibel-App zur Verfügung? 2, 3, 4... Also wir brauchen welche mit Alten Testament, muss mal gucken. Ja. Also bitte die Hand hoch, dann verteilt die Caro euch eine Bibel. Okay, wenn ihr jetzt eine habt, dann sucht mal bitte 2. Mose 12, 21. Wie ihr euch denken könnt, ist 2. Mose vielleicht relativ weit vorne. Also erstes Buch der Bibel ist 1. Mose, 2. Buch der Bibel ist 2. Mose. Dann gibt's die Kapitel, da wollen wir ins Kapitel 12. Und dann ab Vers 21. Bitte Hand heben, wenn ihr es gefunden habt. Was? Das macht keinen Sinn, Paul, aber ja. Also, gibt's jetzt irgendwen, der es noch nicht hat? Ich will hier keinen abhängen, okay? Ja? Super. Ihr habt's alle. Ich lese es jetzt einmal vor und ihr könnt ja in eurer Bibel mitlesen. Dann rief Mose die Sippenoberhäupter der Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familien eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passahopfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den oberen Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Haltet euch für immer an den Brauch dieses Festes. Er gilt für euch und alle eure Nachkommen. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr versprochen hat, sollt ihr auch dort diesen Brauch bewahren. Eure Kinder werden euch einst fragen, was dieses Fest bedeutet. Dann erklärt ihnen: Dies ist das Passahopfer, das wir dem Herrn darbringen. Denn als er damals die Ägypter tötete, ging er an unseren Häusern vorüber und verschonte uns. Da warfen sich die Israeliten nieder und beteten Gott an. Dann gingen sie nach Hause und bereiteten alles vor, wie der Herr es ihnen durch Mose und Aaron befohlen hatte. Um Mitternacht tötete der Herr alle erstgeborenen Söhne der Ägypter, angefangen beim ältesten Sohn des Pharaos auf dem Königsthron bis hin zum ältesten Sohn eines Häftlings im Gefängnis. Auch jedes erstgeborene männliche Tier ließ er sterben. Der Pharao wachte auf, seine Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf, ja ganz Ägypten schreckte hoch in dieser Nacht. Überall im Land hörte man lautes Klagen und Weinen. Es gab kein Haus ohne einen Toten. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen: Zieht so schnell wie möglich los und verlasst unser Land, ihr und die anderen Israeliten. Geht und opfert dem Herrn, wie ihr es verlangt habt. Nehmt eure Ziegen und Schafherden mit, auch eure Rinder, ganz wie ihr wollt. Nur zieht los und bittet euren Gott auch um Segen für mich. Die Ägypter drängten die Israeliten zur Eile, damit sie schleunigst das Land verließen. Wenn ihr noch länger hier bleibt, sagten sie, kommen wir alle um. Ihr werdet jetzt mit eurem Nachbarn ein paar Fragen beantworten. Ja? Und diese Fragen sind erstmal gar nicht so schwer. Die allererste Frage ist: Was passiert hier? Klärt das mal miteinander. Was ist hier genau passiert in diesem Teil? Und welche Fragen kommen euch, wenn ihr das lest? Sprecht da mal kurz mit eurem Nachbar drüber. Jetzt mal von euch die Kurzversion: Was passiert da? Wer kann es mal in ein paar Sätzen zusammenfassen? In eigenen Worten, weil lesen kann jeder. Ja. Sehr gute Kurzform. Die Ägypter und Pharao wollen nicht. Dann gibt's die 10. Strafe, die bedeutet, jeder Erstgeborene, wo eben dieses Lamm nicht an die Türpfosten gestrichen wird, stirbt. Und die Ägypter jagen die Israeliten sozusagen vom Hof. Und sagen: Jetzt aber bitte geht, wir haben Angst. Anscheinend ist das, was ihr angekündigt habt, echt. Was ist das Rettungszeichen? Was ist das Rettungszeichen? Na, dafür, dass der Erstgeborene nicht sterben muss. Genau, sehr gut, richtig. Also die Fragen, die ich stelle, sind meistens nicht so super schwer. Ihr müsst keine Angst haben, ich beiß nicht. Also das Rettungszeichen ist quasi ein Lamm oder ein Lamm, das geschlachtet wird. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, also diejenigen werden verschont, wo das Lamm dafür gestorben ist. Könnt ihr da mitgehen? Also entweder der Erstgeborene stirbt oder ein Lamm stirbt. Das ist so ein Austausch. Das könnt ihr hier verstehen, ja? Oder ist das irgendwie zu kompliziert? Außer beim Paul. Gibt's noch andere Leute, die das nicht verstehen? Ja, das ist so die Rechnung in dem Fall. Die Rechnung ist, entweder das Lamm stirbt oder der Erstgeborene. Das ist, was hier eigentlich passiert. Wer konnte sich auf diese Weise retten? Warum die Israeliten? Und meinst du, ja? Alle, die an Gott geglaubt haben, ja, da sind wir schon ganz nah dran. Was hat die ausgezeichnet, die an Gott geglaubt haben, in dieser Situation? Was haben die gemacht im Verhältnis oder im Vergleich zu den anderen? Das heißt, es konnten alle, ich fasse jetzt diese drei Antworten mal zusammen. Es konnten alle gerettet werden, die das gemacht haben, was Mose gesagt hat. Das ist total einfach eigentlich. Also der hat gesagt, töte dieses Lamm und glaubt daran, dass euch das retten wird. Das ist eigentlich die Logik, die dahinter steckt. Die Logik ist, man muss Mose glauben, wenn er sagt, wenn du jetzt ein richtig schönes Barbecue machst zu Hause mit deiner Family, also einen Grill anschürst und das Lamm umbringst und das Blut an deinen Türpfosten dran machst, dann überlebst du. Wenn wir jetzt diese Plage mal mit einer Naturkatastrophe vergleichen, wer von euch glaubt, dass du bei einem Hurricane überlebst, wenn du deinen Türpfosten bestreichst? Also wahrscheinlich keiner, der drüber nachdenkt. Ja? Also wie logisch ist es, dass wenn Gott sagt, oder Mose, der von Gott geschickt ist, ihr werdet diese Plage problemlos überleben, wenn ihr eure Türpfosten streicht? Ist das für uns logisch? Wäre das was wir in der Schule lernen, so nach dem Motto, wenn ein Feuer ist, streich deine Türpfosten ein und dir passiert nichts? Oder würden wir eher sagen, dann machst du mit einem Feuerlöscher rum oder tust Wasser drüber kippen oder je nachdem, was es für ein Feuer ist, kippst Sand drauf. Es ist vollkommen unlogisch, was die Israeliten hier gesagt kriegen. Es macht absolut aus menschlicher Sicht keinen Sinn. Es hat noch nie ein Kind gerettet, dass ich meinen Türpfosten streiche. Gott fordert was. Aber was fordert er eigentlich? Die Lena hat's gesagt, er fordert, dass wir vertrauen. Das ist ja ein Symbol. Es macht eigentlich keinen Sinn. Es ist nicht, dass die Leute ihre eigenen Kinder gerettet haben, weil sie ja ach so tapfer sonst noch was gemacht haben, sondern sie haben einfach das geglaubt, was der Mose ihnen gesagt hat. Und es waren sicherlich nicht nur die Israeliten. Weil jetzt stellt euch das mal vor, es gibt Leute, die streichen ihre Türpfosten, und zwar ziemlich viele Leute, die hektisch ihre Türpfosten streichen, und vorher sind richtig fett die Plagen ausgebrochen. Ich glaube, jeder, der in Ägypten irgendwo unterwegs war, hat verstanden, hier passiert was, wo du jetzt ein bisschen aufpassen solltest. Davor sind Krankheiten, Blut, Wasser wird Blut, super schlimme Dinge passiert. Ich glaube, in ganz Ägypten war kein Mensch, der nicht geschnallt hat, worum es hier ging, außer vielleicht der Pharao. Und wenn dann die Israeliten anfangen, ihre Türpfosten zu streichen, dann glaube ich nicht, dass die so gemein waren und gesagt haben, wir sagen euch nichts, das machen wir ganz heimlich. Wir decken unsere Tür ab, damit es ja keiner sieht, und dann streichen wir die heimlich. Ich bin der Überzeugung, die Ägypter hatten dieselbe Chance wie die Israeliten. Die konnten genauso glauben oder nicht glauben. Aber ein Großteil von denen hat sich einfach dagegen entschieden. Der hat gesagt, ich glaube weiterhin, dass der Pharao der Gott ist. Dass ich mich an dem orientiere. Und ich vertraue diesem Gott, von dem Mose spricht, nicht. Was war die Folge? Gericht. Das, was angekündigt wurde, ist passiert. Es hat eine Konsequenz, wenn du dich gegen Gott entscheidest. Das ist, was die Ägypter hier gelernt haben. Und auch die Israeliten. Und das ist auch, was die Israeliten ihren Kindern weitergeben sollten. Die sehen hier auf der einen Seite, Gott richtet. Der kündigt es an und er macht es auch, wenn er es sagt. Das ist nicht so, wie wenn euer Lehrer oder eure Eltern sagen, wenn du es nochmal machst, hau ich dir aufs Maul. Ja, da weiß jeder von uns, macht er eh nicht. Wenn Gott sagt, machst du es nochmal, dann passiert was. Ich glaube, dann sollten wir die Ohren spitzen. Dann passiert auch echt was. Aber wir lernen nicht nur, dass Gott grausam ist und sagt, hey, ich bestrafe euch jetzt mal heftig, sondern er gibt auch vorher eine Möglichkeit, wie du da rauskommst. Er sagt vorher, wenn du mir vertraust, und das kann aussehen, wenn er sagt, mach mal einen Grillabend. Wenn Gott zu dir sagt, mach einen Grillabend, dann mach einen Grillabend. Ganz ehrlich, hinterfrag's nicht, denk nicht lange drüber nach, tu's. Es wird dir gut tun, abgesehen davon, dass es gut schmeckt. Gott ist immer beides. Er ist auf der einen Seite der Retter, aber auch auf der anderen Seite der Richter. Und das ist, was wir immer wieder in der Bibel sehen. Hier in dieser Geschichte ist er der Richter der Ägypter, derjenigen, die sich gegen ihn stellen, und der Retter derjenigen, die ihm vertrauen und die ihm glauben. Und das passiert in der Bibel andauernd. Wenn ihr irgendeine Geschichte da lest, Gott ist immer beides. Er ist derjenige, der richtet, und er ist derjenige, der rettet. Und jetzt kommt die Riesenüberraschung. Gott ändert sich nicht. Gott ist auch heute noch derjenige, der rettet und derjenige, der richtet. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist immer noch derselbe. Vertraust du Gott oder vertraust du ihm nicht? Das, was Gott will, ist und bleibt, Menschen zu befreien, Menschen zu retten. Und Menschen sind nicht irgendwelche Menschen, sondern das bist du und ich. Jeder Einzelne hier kann von Gott gerettet werden. Das ist, was Gott will. Gott sagt zu dir, ich will dich befreien. Und die Frage an dich ist, willst du das oder willst du es nicht? Der zwingt dich nicht. Der sagt nicht, du musst. Der hat nicht gesagt, nur weil die Israeliten Israeliten sind, wurden sie alle gerettet. Bei der Plage wurde nicht gesagt, passt mal auf, Leute, ich schlag jetzt alle Ägypter und die Israeliten verschone ich. Nein, er sagt, ich verschone alle, die dem glauben, was ich sage, und diejenigen, die dem nicht glauben, verschone ich nicht. Du hast immer eine Wahl bei Gott. Gott zwingt niemanden. Gott sagt, das ist die Situation, das wird passieren. Und du kommst drumherum, wenn du mir vertraust. Und in dem Fall, wenn du ein Lamm schlachtest. Aber du kannst auch sagen, was ein Schwachsinn. Das macht der eh nie. Das glaube ich nicht. Und was passiert? Selbst der Pharao hat geschnallt. Er hat sich mit ein bisschen zu großen angelegt. Er hätte ihn besser vorher ernst genommen. Und wie viel Leid hätte den Ägyptern erspart werden können, wenn er einmal Ja gesagt hätte? All das wäre nicht nötig gewesen. Aber die Ägypter haben immer wieder gesagt, nö. Wollen wir nicht. Glauben wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich habe am Anfang von Auszug aus einer schwierigen Situation gesprochen. Und vielleicht denkst du jetzt auch wieder an deine Situation, wo du sagst, da will ich raus. Ich kann dir eins sagen, wir alle stecken in einer viel schlimmeren Situation, als wir denken. Du musst dir es so vorstellen, dass ein Todesurteil auf dir steht. Du musst dir es so vorstellen, dass du eine tödliche Krankheit hast. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, boah, das gefällt mir nicht, das will ich nicht hören. Die Christen sind auch immer der Kuschelclub und Gott ist Liebe. Ja, schon richtig, aber nicht nur. Und mal ganz ehrlich, wenn du zum Arzt gehst und dich untersuchen lässt und er sagt, du hast eine tödliche Krankheit, bist du dann sauer auf den Arzt? Dann bist du ziemlich dumm. Ja? Der Arzt ist nicht das Problem, der Arzt weist dich auf das Problem hin. Und die Frage ist, natürlich kannst du sagen, will ich nicht hören. Natürlich kannst du sagen, ich ignoriere das, aber soll ich dir was sagen, du wirst trotzdem dran sterben. Vollkommen wurscht, ob du es glaubst oder nicht. Die Krankheit ist da. Die Frage, die sich dir stellt, ist, sage ich, okay, Arzt, du wirst wohl recht haben, was kann ich tun, damit ich überlebe? Oder du kannst rausgehen und sagen, war Quatsch. Der Punkt ist, dir wird's dann gehen wie dem Pharao. Denn die nächste Nacht kommt, die 10. Plage kommt, das Gericht kommt, definitiv. Diese Situation ist kein Fake, ist kein Spaß und ist auch kein Blödsinn. Das ist Realität. Gott hat eine tolle Welt geschaffen, die funktioniert, wo er Beziehung zu Menschen, zu uns, zu mir haben kann. Und wir haben's verkackt. Wir sind dermaßen an dem vorbeigelaufen, was Gott sich vorgestellt hat. Das, was Gott sich gedacht hat für uns Menschen, ist, dass wir gut miteinander umgehen. Dass wir uns nicht verletzen, dass wir uns nicht über die anderen lächerlich machen. Dass wir nicht schlecht hinterm Rücken über jemanden reden. Dass du nicht jemandem wehtust, nur weil er dir nicht passt. Und wenn ihr es auf diese Ebene übertragt, dann wissen wir alle, hier sitzt keiner, der da nicht sagen kann, ich habe sowas noch nie gemacht. Jeder von uns hat irgendjemanden mal verletzt. Jeder von uns hat mal was gemacht, was total egoistisch war. Und was dafür gesorgt hat, dass wir anderes drunter leiden. Vielleicht machen wir das sogar hier. Sehr unschön. Ist aber so. Der Punkt ist, damit haben wir gerade unser Todesurteil unterzeichnet. Gott nimmt das brutal ernst, weil er sagt, ich möchte nicht, dass auch nur einem einzigen meiner Geschöpfe was Schlimmes passiert und du hast es getan. Ich muss das ernst nehmen. Gott kann nicht drüber wegsehen, aber Gott will dich befreien, er will dich retten, er will dich aus dieser Situation rausholen. Und deswegen hat er diese ganze Geschichte, die wir später dann im Neuen Testament, da haben wir heute schon mehrfach was drüber gehört, die kommt. Gott hat gesagt, du hast ein Problem, du hast dich gegen mich entschieden und eigentlich kommt jetzt die 10. Plage und es tut mir unendlich leid, dass die kommt. Ich will das nicht, aber ich muss gerecht sein. Ein gerechter Richter kann nicht zwei Augen zudrücken, nur weil du halt nett aussiehst oder weil es dir leid tut. Wenn du Scheiße gebaut hast, musst du sie auslöffeln. Aber Gott sagt, die Strafe, die du kriegst, die ist so heftig, die überlebst du nicht. Und ich möchte nicht, dass du es nicht überlebst. Deswegen rette ich dich. Und im Neuen Testament lesen wir dann von Jesus, der Gott selber ist und der Mensch wird und der meinen Platz einnimmt, der deinen Platz einnimmt. Der sagt, weil du, Paul, so viel Mist gemacht hast, gehe ich an ein Kreuz und lass mich brutal abschlachten für dich. Für jeden Einzelnen von uns, egal wer hier sitzt, da hat Jesus schon dran gedacht. Aber er zwingt dich nicht, das zu glauben. Klar kannst du sagen, ist mir egal. Nur Fakt ist, eine Realität gibt's. Ob dir die gefällt, ob du die glaubst oder nicht, die gibt's. Jeder von uns kann glauben, was er will, das ist schön für dich. Aber dieses Opfer, was Jesus bringt, wird real in dem Moment für dich, wo du sagst, ja, ich glaube das. Ich möchte, dass du mich rettest. Ich will dieses Lamm für mich einsetzen. Dieses Lamm musste sterben. Und ich bin da über eine Geschichte gestolpert, die das ganz gut zeigt. Und zwar ging es um einen Dachdecker in der Zeit, wo die Sicherheitsstandards noch nicht so das Highlight waren. Ja, wo man in so Kästchen oben am Dach befestigt war mit Seilen. Und das waren vielleicht auch mal ältere Seile. Und dieser Dachdecker hat da oben rumgefuhrwerkt und was weiß ich. Und wie es so sein musste im Endeffekt, ist eins der Seile durchgerissen. Und der Mann stürzt in die Tiefe und müsste eigentlich tot sein. Der klatscht da unten auf. Und jeder erwartet, das war's. Der Mann überlebt. Und das Verrückte ist, er hat gar nicht viel. Und soll ich euch sagen, warum? Das ist eine wahre Geschichte. Da unten war ein Lamm und hat Gras gefressen. Der Mann fällt aufs Lamm drauf, batz! Lamm tot, Mann nicht. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Beispiel für das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind am Fallen und Jesus wirft sich unter uns, aber es kostet ihn was. Es kostet ihn alles. Das war ein hoher Preis. Der Auszug aus dieser schrecklichen Situation, dass Gott uns bestrafen muss, hat ihn selbst sein Leben gekostet. Er stirbt für jeden Einzelnen. Und die Frage an dich ist, willst du, dass er dich befreit? Willst du das zulassen? Willst du das persönlich für dich annehmen oder nicht? Das kannst nur du entscheiden. Der Punkt ist, und da ist die Bibel auch ehrlich, das kostet nicht nur Jesus sein Leben, das kostet auch dich dein Leben. Du musst nicht sterben, aber wenn Jesus alles für dich gibt, dann erwartet er auch, dass du dein Leben für ihn gibst. Nicht indem du stirbst, sondern indem du ihn ernst nimmst. indem du eine Beziehung zu ihm aufbaust und indem dir wichtig ist, was ihm wichtig ist. Das nennen wir hier Christsein leben oder Nachfolge oder Jüngerschaft. Es geht darum, wir sind so begeistert von dem, was Jesus für mich, für jeden Einzelnen von uns persönlich getan hat, dass wir sagen, das ist es mir wert, dass ich nicht mehr weiter mein Schwachsinnsleben führe, wie ich es vorher gemacht habe, dass ich nicht mehr selber über alles bestimme, sondern dass mich interessiert, was ihn interessiert. Wenn ich ihm so wichtig bin, dass er sein eigenes Leben gibt, dann ist er mir auch wichtig. Gott will dich befreien. Vertraust du ihm? Vertraust du ihm ganz? Wenn du das jetzt heute vielleicht zum ersten Mal richtig verstanden hast, dann ist jetzt gerade auch während dem nächsten Lied die Möglichkeit für dich, dass du ihm sagst, in deinen Gedanken ganz still, ich will, dass dein Opfer, das was du getan hast, ich will das glauben. Ich möchte innerlich meine Türpfosten mit dir bestreichen und wissen, dass der Tod an mir vorbeigeht, dass diese Strafe mich nicht trifft. Gott will dich befreien. Willst du das annehmen? Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, im Nachhinein auf irgendwen von uns Mitarbeitern zu gehen. Und wenn ihr da noch drüber sprechen wollt oder Fragen dazu habt, stehen wir sehr gerne für euch parat. Wenn ihr wollt, dass wir für euch beten, machen wir das natürlich auch. Jetzt kann es aber sein, dass du sagst, ich habe das schon mal gemacht. Ich bin mit Jesus auf dem Weg. Und dann gibt's für dich auch die Möglichkeit, das immer wieder neu anzunehmen. Denn damit ist es ja nicht am Ende. Jesus wollte nicht nur einen Startpunkt mit dir setzen, sondern der will mit dir einen Weg gehen, ein Leben leben. Und da hängt super viel dran. Auch dein Alltag und vielleicht gerade die Situationen, die schwierig sind, wo du gerne raus willst, wo du dir einen Auszug wünschst, da will er mit dir rein, da will er mit dir durchgehen. Er will dir helfen in dem Streit mit deinen Eltern, der Entscheidung über deine Ausbildung oder vielleicht den Stress mit deinen Freunden. Gott will dich auch weiterhin befreien. Und deswegen stellt sich nicht nur für den, der zum ersten Mal Ja zu Jesus sagen könnte, die Frage, lässt du es zu? Lässt du dich befreien? Sondern für jeden Einzelnen von uns immer wieder. Jetzt sagst du vielleicht, na toll, ich bete, ich stecke in einer schwierigen Situation, warum ist die jetzt nicht weg? Ich mach das doch, ich gehe doch hierher, ich sing doch die Lieder, ich lese vielleicht sogar Bibel und nichts passiert. Ich glaube, wenn die Bibel uns sagt, wenn wir beten, dann tut Gott etwas, dass er das auch tut. Die Frage ist nur, ob wir das auch sehen. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott immer handelt. Sicherlich handelt er nicht immer so, wie ich es mir vorstelle, wie wir es denken. Weil wir erwarten häufig, wir stecken in einer schwierigen Situation und bitten Gott und unsere Erwartung ist, dass er die Situation verändert. Aber ganz ehrlich, ja klar, Gott kann die Situation verändern. Bei den Israeliten hat er sie verändert, er hat sie rausgeführt. Aber es gibt auch Situationen in deinem Leben, wo Flucht nicht das ist, was dich weiterbringt. Sondern wo Gott vielleicht was in dir verändert. Deine Sicht ändert. Es gibt aber auch Situationen, wo Gott dich einfach durch deine Situation durchträgt. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch sowas schon erlebt. Bei uns Mitarbeitern weiß ich es ganz sicher. Die meisten von uns kennen diese Situation. Und da hat Gott eingegriffen. Ganz unterschiedlich. Manchmal hat er uns einfach nur durchgetragen. Wir leben immer noch. Und deswegen könnt ihr auch da Gott vertrauen. Er will dir in deiner schwierigen Situation helfen. Er erwartet von dir genau dasselbe wie am Anfang und wie bei den Israeliten, dass du ihm vertraust. Und ich kann euch sagen, das kostet immer was. Das kostet, dass du aufgibst, selber der Chef zu sein. Aber es ist es immer wert. Und deswegen möchte ich auch dir Mut machen, wenn du mit Jesus schon auf dem Weg bist, jetzt das nächste Lied mit richtig Power zu singen. Weil das nächste Lied, welches könnte es bloß sein? One Way, was auch sonst. Es gibt nur einen Weg. Das singen wir häufig, aber sing's bitte mal wirklich indem du es meinst, ist Jesus wirklich der einzige Weg in deinem Leben oder ist es ein Weg von vielen, der dir halt gerade mal samstagabends passt, wenn lauter Leute hier sind, die es cool finden? Wenn Jesus der eine Weg ist, dann sollte er es auch sein, wenn die anderen es nicht cool finden. Und dazu möchte ich dir jetzt während dem nächsten Lied ganz die Chance geben, das nochmal festzumachen. Haus raus, genauso wie die zwei hier.